Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums.
Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Wir sind mindestens genauso witzig wie Deadpool. Wetten. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Hero Nerds, dem Superhelden-Podcast. Und hier sind eure Ankerwesen. Hier sind Chris und Michael.
Herzlich willkommen zu den Hero Nerds, eurem Superhelden-Podcast hier bei nerdizismus.de, in dem wir regelmäßig, unregelmäßig, wenn wir nicht gerade irgendwelche Shows vergessen, auslassen oder Kacke finden, dann doch über Superhelden aus dem DC und MCU sprechen. Und in dieser Folge werden wir über Escape Room The Show reden, aka Ithaca, it was Ithaca all along. Mein Name ist Chris und mit mir dabei Vision Michael.
Hallihallo, guten Abend.
Das werden wir besprechen, die ganze Staffel, dabei wird es zu Spoilern kommen, von daher seid gewarnt. Bevor es aber soweit ist, Michael, was haben wir denn sonst noch so bei uns?
Ja, das findet ihr alle wie immer auf unserer nerdizismus.de Webseite, denn da findet ihr alle Dinge, die wir in letzter Zeit so besprochen haben, aufgeschrieben oder aufgenommen. Einerseits deine Nerdy-Christmas-Show, dann haben wir sehr viel über Ringe der Macht gesprochen, da wart ihr noch mit Walking Dead mal, mit der Daryl Dixon, The Book of Carol, Musical, The TV-Show unterwegs. Und am Ende ist das Wichtigste, dass ihr uns nämlich das Feedback gibt. Das könnt ihr mit folgender Möglichkeit machen. Dann klickt ihr auf unserer Webseite auf den Feedback-Button und dann seht ihr, dass ihr entweder über WhatsApp an die 015259647709 eine Sprachnachricht oder eine normale Nachricht schicken könnt. Ihr könnt uns per E-Mail an die info@nerdizismus.de eure ganze Meinung rüber mailen oder ihr diskutiert fleißig mit auf unserem Discord-Server unter nerdizismus.de/discord.
Und natürlich freuen wir uns auch immer Feedback, das ist ganz besonders wichtig, dann finden uns die Algorithmen besser und noch mehr Menschen können in den Genuss des wahren Nerdizismus kommen, deswegen lasst ein paar Sterne da und es werden immer mehr Podcast-Apps, wo man das machen kann. Das kann man inzwischen bei Radio Addict oder Podcast Addict machen, das kann man bei Pocket Cast machen, das könnt ihr bei Spotify machen und ihr könnt es auch natürlich bei iTunes machen und ganz besonders freuen wir uns natürlich noch, wenn ihr was dazu schreibt. Das ist natürlich noch viel geiler, als wenn ihr Sterne vergebt. So, Feedback aus den letzten, schon zugegebenermaßen sehr, sehr lange heren Hero Nerds Folgen haben wir nicht und deswegen können wir eigentlich fast einsteigen. Zwei kleine Hausmitteilungen habe ich aber noch. Zum einen, ich habe mal wieder einen neuen Podcast ins Leben gerufen, einen, wo der Michael nicht mitreden kann. Da geht's nämlich um trashiges TV, nämlich um den ESC im Besonderen und den mache ich zusammen mit dem Papa Basti, der war ja bei uns in der Show gewesen, der war auch schon mal hier gewesen, da haben wir über He-Man gesprochen und das findet ihr auf Spotify und überall, wo es eigentlich, fast schon überall, wo es Podcasts gibt, wenn ihr einfach ESC-Nerds sucht. So einfach kann es sein und dann freuen wir uns natürlich auch hier über ganz, ganz viele Hörer, mit denen wir in der ersten Folge erstmal darüber sprechen wollen, wie wir das finden, dass Stefan Raab den ESC wieder macht. Wie findest du das?
Das könnte dir egaler nicht sein. Hatte Dude da und so. Ehrlich gesagt, ich habe zuletzt ESC wirklich erst in der Raab-Ära geguckt. Als Lena gewonnen hat, lag ich gerade im Krankenhaus und habe das vom Krankenhaus aus beobachtet.
Da siehst du, es hat dir bestimmt bei der Rekonvaleszenz geholfen. So. Ja. Wo wir auch gerade bei Shows sind, die letzte Nerdy-Christmas-Show war ja an Halloween, die Halloween-Edition mit der fantastischen Eden Kraft und es war wirklich eine ganz, ganz gruselig schöne Show. Die wird demnächst hier auch auf diesem Sender veröffentlicht und kommt dann noch auf YouTube. Und die nächste Show, die steht auch schon fest. Wir wollten eigentlich erst so eine Weihnachtsshow machen, aber das kriegen wir jetzt einfach nicht mehr unter. Deswegen machen wir eine Neujahrs-Edition. Das ist am 25.01. Das ist, wenn ich mich recht entsinne, ein Samstag, ganz genau, 20 Uhr, wieder Rapid Hole Theater, wieder in Essen. Da gibt's dann vielleicht ein neuer Name, müssen wir mal gucken, wir sind da gerade dabei und haben jetzt ja extra diese ersten vier Shows gemacht, um uns da ein bisschen einzugrooven, um mal zu gucken, was funktioniert nicht so, was wollen wir weitermachen. Deswegen werden wir da noch ein bisschen in uns gehen, aber der Gast steht schon fest. Es wird nämlich auch ein alter Freund dieses Podcasts sein, nämlich der EOS Andi. So, bald haben wir alle Content Creator durch, die uns so hören, ja. Müssen wir mal gucken, wie lange wir damit noch aushalten können, wie lange wir damit noch auskommen, aber das kriegen wir schon hin. Also tragt's euch schon mal ein, 25.01. Samstag, 20 Uhr in Essen im Rabbit Hole Theater. Wenn es da Tickets gibt, dann werde ich das natürlich hier wieder entsprechend ankündigen, aber tragt's euch schon mal ein. Zu Gast wird der EOS Andi sein. So. Genug der Vorrede. Wir fangen mal an, wollen über die Show der tausend Namen reden oder wie ich sie gerade eben schon genannt habe, Escape Room, die Serie. Eigentlich sollte das Ding mal heißen Agatha Coven of Chaos, dann wurde es x-mal umbenannt und am Ende ist man dann bei Agatha All Along rausgekommen, nach dem ja inzwischen zum Meme gewordenen Song, der ja so ein bisschen die Auflösung von WandaVision war.
In der Tat. Ja, diese verschiedenen Titel, die da ursprünglich mal angekündigt worden sind, was war es? Agatha House of Harkness, Coven of Chaos, Darkhold Diaries und sowas, Witches Road, ähnliches hat man immer so verfolgt, hatten die Schreiber ganz viel Spaß mit und haben es dann so betont, dass das eine Möglichkeit gewesen ist, dass Agatha mit den Marvel-Fans so ein bisschen ihren Schabernack treibt. Also das war schon von vornherein an berücksichtigt, dass man da ein bisschen seinen Spaß mit hat mit den verschiedenen Titeln. Passt ja auch so zum Charakter, ne?
Naja, den Schabernack treibt aber nicht nur Agatha aka Agnes aka Catherine Hahn, sondern auch so ein bisschen Jack Schaefer, die Showrunnerin. Denn bei der ist das so ein bisschen Hit and Miss, ja. Captain Marvel, da hat sie das Drehbuch gemacht, das war noch so okayisch. Dann sage ich mal, WandaVision hat uns ja sehr gefallen. Absolut, ne, das war wirklich super. Black Widow war jetzt auch eher so, du fandst ihn, glaube ich, ganz gut, wenn ich mich recht entsinne.
Er war
fand
okay,
den,
also er war jetzt nicht der
Highlight. Jetzt rede ich nicht wieder raus.
Okay, der war völlig in Ordnung. Also ich fand ihn gut, dass man ihn sich anschauen konnte. Also Mitteltier Marvel.
Ja. Und jetzt haben wir von ihr wieder mit Drehbuch und Regie eben Agatha All Along. Und ja, ob das uns gefallen hat, ob das jetzt ein Hit oder ein Miss war, darüber werden wir jetzt heute sprechen. Ich habe es eingangs schon gesagt, Spoiler werden drin vorkommen, also seid hiermit gewarnt. Wer spielt mit in der ganzen Chose? Zum einen erstmal natürlich Catherine Hahn als Agatha Harkness. Die habt ihr, wenn ihr sie nicht in WandaVision gesehen habt, unter Umständen schon in Glass Onion gesehen, also diese Knives Out Serie mit Daniel Craig. Dann könntet ihr sie gesehen haben in Brooklyn Nine-Nine in der Folge. Sie hat ganz lange mitgespielt in Crossing Jordan. Jetzt gucke ich nicht so Krimiserien, deswegen ja, bin ich da so ein bisschen raus. Aber da hat man sie auf jeden Fall schon so öfter mal gesehen. Im MCU jetzt, wie gesagt, als Agatha, dann eben bei WandaVision. Dann spielt mit in der Rolle des William, a.k.a. Billy Maximoff. Das ist dann Joe Locke. Joe Locke hat noch nicht so viel gemacht. Er hat eine kleine Fernsehserie auf Netflix gemacht, die hieß Artstopper. Und das ist jetzt seine zweite Rolle. Also von daher, ich dachte aber, den kenne ich irgendwo her. Der hat so ein, weiß ich nicht, an irgendjemand hat er mich erinnert. Vielleicht weißt du, wen ich meine. Aber er
hat ein sehr markantes Gesicht.
Ja, irgendwie vielleicht auch so ein junger, wie hieß einer von den Hobbits? Der mit den Segelohren? Vielleicht so ein bisschen. Ja, keine
ja,
Ahnung.
Ja, könnte in die Richtung.
Mein Gott, wie heißt er denn? Ja. Du weißt, wen ich meine. Ihr wisst da draußen, wen wir meinen. Und ihr beißt jetzt schon in die Auslegeware, der dann noch in Lost mitgespielt hat. Und ihr beißt jetzt schon in die Auslegeware.
Ach so, nee, das, nein, okay, das ist der, dann, Alter. Charlie aus Lost, ja.
Ja, genau. Ja. Genau, ja, Charlie aus Lost, so sieht's aus. Es fällt dir irgendwann ein, so.
Ja. Dominic Monaghan.
Danke.
Dominic Monaghan.
Ja. Genau, an den hat er mich so ein bisschen erinnert, aber es kann auch nur wieder mein latentes Gesichtsasperger gewesen sein. Dann haben wir in der Rolle der Rio, aka Lady Death, Rio Vidal, Aubrey Plaza hat schon einiges gemacht, auch wenn ich persönlich davon ehrlich gesagt noch nichts gesehen habe, außer Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt, wo ich jetzt aber da auch nicht wüsste, was sie da jetzt gerade eben prominent mitgespielt hat. Sie war dann Criminal Minds mal drin, hat die goldene Himbeere gekriegt für diesen Dirty Grandpa Film und hat auch sonst jetzt letztens noch in dem sensationellen Mega-Hit, Mega-Flop Megalopolis, hast du den gesehen, mitgespielt?
Nee, wollte ich noch sehen, bin ich noch nicht dazu gekommen, aber es steht noch auf meiner Liste. Und Aubrey Plaza, ich bin ein Riesenfan von der, ever since Parks and Recs. Parks and Recs, eine der großen, richtig guten Comedy-Serien, die so ganz grandios sind. Aber sie hat auch zum Beispiel bei Legion mitgespielt, auch ein Marvel-Ding. Ne?
Habe ich auch nicht gesehen, ja.
Effects. Legion auch großartig, aber immer wenn sie in irgendwelchen Rollen auftritt, sie spielt immer das so die Abgefahrene, die etwas Besondere. Und deshalb ist sie das Goth-Girl so ein bisschen und hat sehr viel Charakter. Also Aubrey Plaza, in allem, was ich sie sehe, bin ich absoluter Fan.
Okay, also das sind genau alle Serien, die ich nicht gesehen habe, deswegen kannte ich sie jetzt vorher so nicht. Dann haben wir Jennifer Cale, auch eine Hexe aus dem Coven, die wird gespielt von Shazeer Zamata, sagt mir jetzt persönlich auch nichts, auch wenn sie schon relativ viel gemacht hat, aber die kennt man, wenn man sich regelmäßig Saturday Night Live zurzeit reinzieht, denn da gehörte sie lange oder ist glaube ich, bis 2017 war sie da dabei und jetzt nur noch so als Gastgeschichten. Wo hat die sonst noch mitgespielt? Ich guck mal eben ganz, ganz viele Seriengeschichten, die auch zum größten Teil nicht mal einen Wikipedia-Eintrag haben, von daher spare ich euch jetzt die Auflistung. Sie hat noch ein bisschen Musical gemacht. Dann geht's weiter im Hexenzirkel. Dann haben wir nämlich Alice Wu Gulliver. Die wird gespielt von Ellie Anne. Und Ellie Anne hat dann schon wieder ein etwas größeres Oeuvre. Die war bei Little Demon mit dabei. Die war bei Orange is the New Black in 3 Folgen mit dabei. Supernatural in ein paar Folgen. The Path, Billions, Nurse Jackie und auch natürlich das obligatorische Law and Order. Ja, es gibt, das ist der englische, amerikanische Tatort. Ja, also, da
hat ja jeder schon gespielt. Ja, zuletzt hatte sie auch eine Rolle, wo jetzt die 2. Staffel raus ist von The Diplomat. Die Serie finde ich ja ganz gut.
Ah, kenne ich auch noch nicht, okay. Ja, wir planen ja demnächst noch so ein Serien-Roundup, wo wir so über alles gucken, was wir so alles mal so sprechen, was wir so rechts und links gucken. Also freut euch da noch auf eine Jahresendausgabe, die wird dann, da hauen wir uns gegenseitig genau solche Titel dann um die Ohren und geben uns Empfehlungen oder eben keine Empfehlungen ab. Dann geht's weiter mit Lilia Caldero, die wird gespielt von Patty LuPone. Und Patty LuPone habt ihr vielleicht schon gesehen, sie macht sehr viel Musical, aber ihr habt sie auf jeden Fall schon in WandaVision gesehen. Nee, stopp, das war nicht die Nachbarin, stopp, das war die andere auf dem Hexen. Nee. Die hat witzigerweise, genau, jetzt weiß ich es wieder, die hat nämlich witzigerweise schon mal eine Hexe gespielt und zwar in der 3. Staffel von American Horror Story, Coven, wo es auch um den Hexenzirkel geht. Ja, und natürlich die übliche.
Das war die letzte Staffel von denen, die ich auch gesehen habe.
Also ich bin ja fleißig immer noch dabei bei American Horror Story und American Horror Stories. Dazu dann später in unserer Roundup-Folge mehr, weil auch da kam ja dieses Jahr was Neues raus. Und last but not least als Nachbarin, die habt ihr schon gesehen in WandaVision, das ist dann noch Deborah Jo Rupp und neben WandaVision war sie eine altgediente Serienschauspielerin, die hat die wilden 90er gespielt, die wilden 70er war sie dann dabei, natürlich auch Law and Order, ganz klar, bei Seinfeld hat sie sehr lange mitgespielt, bei der himmlischen Familie, also die hat so die klassischen amerikanischen Sitcoms so ein bisschen durchgemacht und bei den Filmen war sie beim Garfield-Film beim ersten dabei von 2014, im Big hat sie mitgespielt, also das ist so eine klassische Nebendarstellerin. So.
Ja, und die hat auch, die ist immer Teil Typecast in dieser Rolle von der 70s Show.
Genau, ja. Und immer so ein bisschen die schrullige Nachbarin oder sowas. So. Genau. Also, dann haben wir das jetzt hier schon mal abgehakt und jetzt komme ich natürlich zu meiner obligatorischen Frage. Ich erspare dir an dieser Stelle, ob diese Serie einen Google Trends Hype ausgelöst hat. Natürlich nicht, ja. Also, diese Serie hat wirklich 0,0 Hype ausgelöst. Ich habe auch eigentlich so ein bisschen vergessen, dass es die gab. Die war irgendwie so schwupps einfach da, der Trailer tauchte auf, in ein paar Wochen geht's los, okay, ja gut, stimmt, da war mal was, denn WandaVision ist ja auch schon 3 Jahre her als erste MCU-Show, so. Und was glaubst du denn, wie das ganze Ding abgeschnitten hat?
Ich glaube, es hat ganz gut abgeschnitten. Ich glaube, vor allen Dingen zum Ende hin ist es beliebter geworden. Was, so meine ich, gelesen zu haben, auch die Disney-Zahlen gezeigt haben, also die Zuschauer waren am Ende mehr als am Anfang. Und das ist ja heutzutage schon was Besonderes. Meistens hat man am Anfang die riesigen Zahlen und zum Ende hin schwächt es deutlich ab. Aber Agatha All Along hat da schon ein bisschen performt. Deshalb würde ich sagen, Audience Score muss ich mir merken, ob es 8 oder 80% war, aber irgendwie so bestimmt Prozent. 80% mindestens.
Ja, liegst du auch ziemlich genau richtig. Der Audience Score liegt bei 83 und der Average Score bei den Critics liegt auch bei 83. Also von daher, für eine MCU-Show kam das schon ganz gut weg. Denn wenn ich jetzt noch mal ins Gedächtnis rufe bei Secret Invasion, was ich ja noch nicht mal zu Ende geschaut habe, weil es ehrlich gesagt so grottig war. Und da hatten wir einen 44er Audience Score und einen 52er Critics Score. Ja, also und das war ja wirklich so, man sagen muss, ei, war das schlecht. Und dann waren auch die Filme jetzt mal mit Deadpool, Wolverine außen vor, was dann da kam, war auch nicht so. Also von daher, das MCU war schon ein bisschen rund. Aber das hier hat mir, um es schon mal so ein kleines Anfangsfazit zu geben, das hat mit all seinen Fehlern, die es hat, über die wir sprechen werden, mir generell durchaus Spaß gemacht, weil ich am Anfang auch, ich habe nur mitgekriegt, dass die Serie so viel Hate abgekriegt hätte, weil sie mal wieder das übliche böse Wort so woke wäre, ja, und so queer und the queerest show ever. Dabei war doch eigentlich schon die Acolyte the queerest show ever. Und ja, Mai, es gab halt einen homosexuellen Charakter. Zwei.
Ja, das ist.
Und?
Das ist diese Politisierung, What? Die gerade da überall stattfindet. Und die wird ja jetzt auch die nächsten 4 Jahre nicht aufhören, wie wir mittlerweile wissen. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Nur gut, ich glaube, sie wurde aber nicht so krass diskutiert, also nicht so krass toxisch diskutiert wie alle anderen. Ich glaube, sie hat so langsam ihre Fans bekommen und auch, muss ich sagen, zu Recht, ohne dass wir zu tief reingehen, hat die Serie so ein bisschen aus dem Rest herausgestochen und auch dem, was wir sonst mittlerweile von Marvel präsentiert bekommen, weil es ist kein Film als Serie, ganz sicher nicht. Es ist eher klassischer produziert. Wir haben ganze 9 Folgen, wo wir bei anderen Serien mittlerweile irgendwie schon bei 7 oder 8 Folgen oder 6 sogar manchmal sind. Und es hat sich auch alles deutlich haptischer angefühlt, dadurch, dass die ganz krass kleineres Budget hatten als der Rest und man merkt, wie doch so eine Einschränkung viel mit einer Serie machen kann. Budget von, ich glaube, unter 40 Millionen steht hier bei Wikipedia und das ist für die Serien, die sonst, was hat Secret Invasion, hat 200 Millionen oder so gekostet und das ist schon deutlicher Unterschied.
Wenn ich mir dann das Set-Design und die fantasievolle Ausstattung ins Gedächtnis rufe, ja, dann muss ich sagen, genau wie du gerade eben gesagt hast, dann ist da einfach, dann muss man wieder ein bisschen kreativer sein. Ich meine nicht, dass 40 Millionen ist jetzt nicht wenig Geld, ne? Also, das muss man auch mal sagen.
Heutzutage ja? Enorm wenig Geld, wenn du daran denkst, dass viele Prestige-Serien, alles, was über das viel geredet wird, ja schon fast 40 Millionen pro Folge verbrauchen, wenn du an die ganzen Star Wars-Serien denkst. Also da sind ja 10 Millionen pro Folge noch nicht mal wenig. Da gehen ja eher mittlerweile bei großen Serien auf 20 Millionen pro Folge und die hat hier 40 Millionen insgesamt maximal da verbraucht. Und für das, was sie dann am Ende dann geleistet hat, muss ich sagen, ja, wieso nicht altbewährtes machen, ne?
Ja, eben. Und am Ende war es dann ja so eine sehr viel am Set, im Studio und wenig jetzt von dieser Ambience Wall, zumindest, wenn, dann haben sie es gut verbessert, ja, also kann ja auch sein. Also von daher hat mir das eigentlich gefallen. Also ganz kurz, worum es geht, es schließt nicht nahtlos an WandaVision an, sondern es ist eigentlich so, ja, eher ein bisschen an Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Da haben wir ja gesehen, wie aus Wanda die Scarlet Witch wurde, beziehungsweise am Ende von WandaVision war sie ja Scarlet Witch und dann haben wir dann ihr Ende. Aber da ist natürlich die Frage, wer ist so wirklich richtig tot im MCU, ne? No one's ever really gone. Aber haben wir erstmal ihr Ende gesehen, das Ende von Wanda und auch das Ende von Scarlet Witch. Und bevor sich aber Scarlet Witch und Wanda in der WandaVision Show verabschiedet haben, haben sie die böse Nachbarin Agatha Harkness, it was Agatha all along, hat sie noch in eine, ja, sagen wir mal, Endlosschleife in Westview verbannt. Ohne Gedächtnis.
Ja.
Und
da typischer Cliffhanger.
Genau. Und da steigen wir eigentlich auch ein. Und das fand ich schon ganz nett, dass es da so eine True Crime Intro gab. Ja. Und dann so based on a Scandinavian novel WandaVision oder irgendwie so stand da.
Ja, man hat ein wenig befürchtet, dass es wieder in die Richtung WandaVision geht, wie die Episoden sich so thematisch unterscheiden würden. Und ich finde auch im Gesamtkonstrukt haut die erste, der Pilot, die erste Folge schon so ein bisschen thematisch und von der Atmosphäre raus, von dem, was wir im Rest präsentiert bekommen. Also es ist so ein bisschen diese Bridge-Episode, diese Brücken-Episode, die beide Serien miteinander verbindet, beziehungsweise ja, den Doctor Strange-Film indirekt, weil man muss ihn nicht gesehen haben. Es schadet aber auch nicht, die Backstory davon am Ende zu haben.
Also WandaVision sollte man schon gesehen haben. Wobei, ja, das ist natürlich eine dieser Sachen. Es gibt ja so Serien, wie zum Beispiel Secret Invasion. Also sollte ich das noch irgendwann mal gucken, ja, dann halt nur, damit ich dann die Secret Wars Filme dann verstehe. Vielleicht.
Brauchst
oder
du nicht.
Auch nicht.
Brauchst du
ja,
nicht.
Wahrscheinlich brauche ich es nicht.
Am Ende.
Wahrscheinlich brauche ich es nicht. Aber das weiß man ja nicht immer hundertprozentig vorher. Ja?
Nee, das hat beides Secret im Namen, hat aber letztendlich nicht viel miteinander zu tun.
Okay, dann soll es mir an der Stelle ja recht sein. Aber es gibt natürlich viel Content, den man, gerade wenn wir halt eben auch so einen Nerdcore-Podcast betreiben wie hier, wo man natürlich sagen muss, das gucke ich halt nur, damit ich bei dem anderen Kram auch folgen kann. Das ist jetzt eher was, wo ich sagen könnte, es steht jetzt nicht völlig für sich allein, weil wenn wir dann über den Twist vom Billy sprechen, da muss ich natürlich schon irgendwo wissen, okay, wer ist jetzt Billy, wer ist Tommy und so weiter. Und da habe ich auch noch ein paar Fragen an dich, die du vielleicht noch ein bisschen auflösen kannst. Aber als Abenteuer Geschichte funktioniert's eigentlich für mich gut. Und dann sind wir aber schon bei meinem Punkt, wo ich sagen muss, und deswegen habe ich es auch eingangs Escape Room, die Serie genannt, es war halt dann doch unglaublich repetitiv, wo diese ganzen einzelnen Episoden auf der Road in diesen Häusern doch unglaublich in die Länge gezogen wurden. Durch sehr viel Exposition-Dump, durch extrem viel unnötige und langsame Einstellung und so weiter, so dass ich der festen Überzeugung bin, ein guter Cutter schneidet daraus einen 130-Minuten-Film, der richtig rockt.
Ja, also hier sind wir ja wirklich in so einem klassischen Serienkonstrukt mit mehr oder weniger dem Fall der Woche, beziehungsweise der Aufgabe der Woche, die uns hier erwartet. Ich fand's okay, es hat in manchen Episoden funktioniert, in anderen hat es weniger funktioniert, weil auch der Ton sehr viel gewechselt hat. Also nicht so wie bei WandaVision, dass man wirklich ein anderes Genre hatte, aber man hatte durchaus ein anderes Setting. Da beispielsweise diese 70s-Episode mit dem Dämon, der dann ausgetrieben wurde, hat für mich absolut nicht funktioniert. Also das fand ich schon sehr, sehr seltsam. Während dann später solche Episoden wie die Time-Hopping-Episode sich mehr nach schon fast wie das Star Trek oder Science-Fiction, Fantasy-Science-Fiction-Gemisch angefühlt hat. Hätte auch in so einer Xena-Episode mit einem Star Trek-Twist mit drin sein können. Und da haben sich so Highlights mit mehr Episoden abgewechselt. Und deshalb war ich am Anfang auch, ähnlich wie du es eben gesagt hast, ich hatte nicht mehr ganz auf dem Schirm, wann die Serie kam. Ich war auch nicht wirklich unbedingt begeistert von der Prämisse, weil Agatha, ja, ich bin nicht so comicfest gewesen, dass sie mir groß was gesagt hat. Und ich musste dem Charakter jetzt nicht unbedingt viel folgen. Und die ersten zwei, drei Episoden saß ich dann auch dann nur daneben. Ich bin, glaube ich, bei einer oder zwei auch eingeschlafen und hab's dann fast schon wieder lassen wollen, hab die Serie fast abschreiben wollen, bis sie sich dann im Laufe des Ganzen verbessert hat, wo man dann auch die Charaktere mehr kennengelernt hat und tiefer in die Welten von den Einzelnen eingestiegen hat, ist, und das macht für mich eine gute Serie auch aus, dass man die Charaktere darin näher kennenlernt, dass man sich mehr mit denen beschäftigt als nur in der oberflächlichen Art und Weise, wie es in Filmen gemacht wird. Das hat mich dann am Ende gehuckt.
Ja, vor allem, weil natürlich auch jeder Charakter halt in Pro Escape Room halt dann auch eben glänzen musste, weil darum ging's eigentlich. Ja. Agatha erinnert sich wieder, was passiert ist, hat aber ihre Kräfte nicht mehr und muss jetzt ihre Hexenkräfte wiederbekommen. Dazu braucht sie einen Hexenzirkel. Also sammelt sie eben vorhin erwähnte Hexen um sich. Also da haben wir eben, wie ich sagte, die Jane Cale, wir haben die Alice Wu, wir haben die Lilia und die werden dann sozusagen, und jede, die haben auch keine Kräfte mehr, können sich aber noch dran erinnern, und alle machen sich gemeinsam auf die ominöse Road, an deren Ende ein großer Preis stehen soll, und man hofft, man weiß es nicht genau, dass das das Wiedererlangen der Kräfte ist. So. Und das ist also sozusagen die Prämisse. Unterwegs oder beziehungsweise unfreiwillig dabei ist dann eben noch der, also bis dahin erst noch William, später stellt sich raus, ist es dann eben der in William, ein tödlich verunglücktes Kind aus der Nachbarschaft, eingefahrene Geist von Billy Maximoff, einem der, so, und jetzt habe ich mal eine Frage an dich, das, da bin ich irgendwie so drüber gestolpert, einen der eingebildeten Kinder von Wanda in Westview im Rahmen ihrer Halluzinationen. Wie kann also von einem doch nur fiktiven, in Wandas Kopf existierenden Zwillingspaar, nämlich Billy und Tommy, plötzlich der Geist Erhal werden und in dieses tote Kind William einfahren? Habe ich was vergessen? Oder war das einfach dann Plot-Convenience?
Naja, Comic-Fans haben schon mit sowas gerechnet in der Richtung. Weil es war in der Tat auch so, dass in den Comics sich Wanda die Kinder auch vorgestellt hat in dem Äquivalent, in dem äquivalenten Comic zu dem, was in WandaVision passiert ist. Und die sind sogar schon relativ wichtige Charaktere später in den verschiedenen Comic-Arcs, die es dafür gibt. Also die wurden schon wieder resurrected. Und das ist natürlich am Ende alles Magie gewesen. Und hier ist es auch durch Magie erklärt geworden. Man hatte, als WandaVision gestartet war, ist ja so der Zyklus rundgegangen mit sehr vielen Spekulationen. Erinnert euch an unseren Podcast, wo wir auch unglaublich viel spekuliert haben und was bei WandaVision ja auch richtig viel Spaß gemacht hat. Und da war schon die, auch mit den letzten Filmen und Serien, die es gab, gab es viele Spekulationen, dass man in die Richtung Young Avengers geht, wo die Söhne von Wanda auch eine wichtige Rolle spielen. Und das muss man Marvel lassen, das haben sie in den letzten Serien und Filmen dann entsprechend auch aufgebaut, dass es in diese Richtung geht. Und hier ist es mit Agatha All Along dann real geworden, dass die Söhne dann doch nicht ganz verloren sind. Man hat ja auch das Gefühl gehabt, dass man in WandaVision in der Endcredit-Szene was von den Jungs gehört hat. Das kam ja auch noch mit rein, soweit ich mich erinnere. Also es wurde schon halb angeteasert, dass die Seelen der Jungs, dass es scheinbar Seelen von den Jungs gibt, die nicht ganz verloren waren. Und jetzt ist hier, während der Hex sich aufgelöst hat, rund um Westview, die mussten die Seelen einen neuen Körper finden und den haben sie dann, hat zumindest erstmal Billy in dem toten anderen Jungen gefunden, im Körper von dem toten anderen Jungen, während Tommy noch die Gelegenheit bekommen musste, mit seiner Seele irgendwo reinzufahren.
Was wir ja dann später sehen, sodass es dann wahrscheinlich auf die Geschichte mit Tommy Shepard rausläuft. Und ich glaube, und da können wir dann nochmal drüber sprechen, wo jetzt eine, wo es weitergeht, ne, ob es dann Richtung Young Avengers geht, etc. Die Möglichkeiten zählen wir dann später auf. Ja, du hast es richtig gesagt, das war auch bei den Folgen so ein bisschen so ein Hit and Miss, nachdem man sich einmal so ein bisschen satt gesehen hatte an der Prämisse. Und deswegen bin ich eben der Meinung, das wäre als Zweiteiler von mir aus viel gestraffter und viel geraffter gewesen. Ich habe mich nicht gelangweilt, das war nicht das Problem. Dafür gab es zu viel Schauwerte und auch die Musikauswahl, die war sehr nett. Und ich habe mich auch an der, und das, liebe Hörer, merket auf, ja, ich habe mich auch an der Musical-Nummer nicht gestört, ja. Weil es für mich irgendwie jetzt, ja, da gab es ja auch riesen Trara rum, ach, jetzt singen sie schon wieder und so. In diesem Kontext, bei einer, sag ich mal, mit einem leichten schelmischen Unterton, ja, und die sich nicht so ganz so ernst nimmt, ist das für mich völlig okay. Ich fand's halt bei Star Wars ein bisschen albern, als plötzlich dann der Gesang von diesen Hexen da bei die Acolyte dann auch im Score übernommen wurde und so. Das war halt dann einfach eine Nummer drüber. Aber hier fand ich es jetzt nicht schlecht. Und wenn man dann...
Ja, so ein bisschen ging dieses Lied ja auch dann später in einen über. Also es wurde
ja
ein Ohrwurm im Laufe der
Serie. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Und von daher fand ich das jetzt eigentlich ganz gut. Und dass dann am Ende mit dem Lied ja sogar noch so ein Twist verbunden ist, ja, wenn wir zum Ende kommen, wenn wir noch drüber sprechen, war doch dann ehrlich gesagt eine runde Nummer. Also ja, wenn es sonst viele Sachen gibt, wo ich mir Content anschaue, wo ich mir so denke, so ja, was hat das jetzt für ein Payoff? Nämlich gar keinen mehr, weil es unterwegs wieder vergessen wird, der ganze Bums. Ja, muss man hier sagen, dass eigentlich mir jetzt keine dramatischen Plotholes aufgefallen sind, die es sicher geben wird, aber dann war ich einfach doch zu sehr und gut unterhalten, beziehungsweise großartige Storylines, die da jetzt irgendwie so drin gewesen wären, wo ich sagen muss, so ja, das war jetzt aber alles ganz großer Kokolores, den ihr da gemacht habt. Natürlich ja, gab's
da haben
so
wir
Sachen,
ja einerseits hat man natürlich die Magie wieder, die damit reinspielt, die vieles entschuldigen kann, was eventuell an Logiklücken da über sein dürfte. Andererseits ist diese Serie self-contained genug gewesen, also in sich geschlossen genug, dass man auch gar nicht das so groß mit dem anderen MCU verbinden musste. Gut, wir hatten die Verbindung von Billy zu Wanda am Ende, die ganze Maximoff-Geschichte. Aber ansonsten hat es völlig genügt, die Serie selbst zu sehen und in dieser Welt klarzukommen. Und man hat schon gemerkt, dass es ein paar komische Dinge da drin gab und dass es ein paar Teile ausgebrochen sind. Aber da muss man ja sagen, die haben die Fäden am Ende gut zusammengeführt.
Richtig. Und das ist ja ehrlich gesagt etwas, was heute nicht mehr selbstverständlich ist.
Ja.
Und da kannst du mal sehen, was so eine 9. Episode, so eine Episode mehr, zu 8, was die plötzlich ausmachen kann. Ja?
Ja.
Und ich war auch sehr freudig davon angetan, dass es immer so schöne 45 Minuten waren.
Ja,
da kann man sich auch drauf einstellen. Was ich ja zum Beispiel so bei The Mandalorian oder überhaupt bei den Star Wars Sachen nicht so mag, ist, dass die immer so völlig unterschiedliche Laufzeiten haben. Ich finde, ein Teil des Seriengenuss ist es, zu wissen, wie lang man jetzt daran Spaß hat. Geht es dir auch so? Also, wenn es nur eine halbe Stunde geht,
dann... Geld für haben?
Ja. Geld für haben? Also Produktionsbudget meinst du jetzt?
Produktionsbudget technisch, aber ja, das stimme ich dir absolut zu. Das ist ein bisschen nervig, gerade bei den Star Wars Serien, dass man nie abschätzen kann, ob es am Ende nur 20 Minuten sind oder ob plötzlich uns eine Stunde präsentiert wird.
Eben, ganz genau. Und von mir aus kann es ja immer eine halbe Stunde sein, aber dann lasst es bitte eine halbe Stunde und nicht einmal 45 Minuten, dann sind es plötzlich nur 35, dann machen sie eine 70-Minuten-Folge. Ich finde das immer so, also ich mag mich da einfach gerne, ich bin alt, ich muss mich da auf Dinge einstellen können. Ich bin da nicht mehr so flexibel. Und von daher waren das immer schöne 45 Minuten. Es gab auch keine Post-Credit-Scene, die man irgendwie verpassen konnte. Also von daher fand ich das eigentlich alles in Ordnung. Ich fand auch nett, dass man ein bisschen im Disneyverse gespielt hat, also gerade, ich meine, es war einfach so offensichtlich und der Zauberer von Oz, das natürlich, also man musste dann die Wicked Witch rausholen, das meine ich jetzt aber gar nicht schlimm, sondern das war ja, ich meine, es gab ja auch dazu dann die Auflösung, weil es eben alles nur in Billys Kopf stattgefunden hat und er sich das dann sozusagen aus den Dingen in seinem Teenagerzimmer so zusammengereimt hat, aber das war ehrlich gesagt alles ganz, ganz nice. Es wird ganz viel über die Schauspielleistung der einzelnen Hexen gelästert. Ich weiß es nicht. Also es war jetzt nicht, mein Gott, da wird niemand einen Oscar für kriegen, ja. Catherine Hahn, finde ich, macht das toll. Ganz ehrlich, das ist so, die Rolle ist für sie gemacht, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Das ist so, das ist wirklich super. Die spielt das so mit diesem gewissen Witz und so und Selbstironie und kann aber trotzdem dann sehr böse und sehr ernst sein, sodass man mit diesem Charakter auf der einen Seite immer so ein bisschen mitlebt, aber auf der anderen Seite sie ja dann auch nicht voll und ganz gut finden kann. Und die anderen, ja, es war ein bisschen Overacting, aber es sollten halt schrullige Hexen sein. Also dann könnte man Bette Midler bei Hocus Pocus genau das gleiche vorwerfen und das wäre ja wohl Quatsch, weil das würde niemand machen.
Ich finde ein bisschen Overacting auch nicht schlimm. Das hat ganz gut in dieses Setting reingepasst und wie du gerade schon gesagt hast, dadurch, dass man die ganzen Verweise und Easter Eggs auf alle möglichen Hexenkreationen hatte, vor allem Dingen dann im Intro, was als Outro ja mittlerweile bei den Marvel-TV-Serien gehandelt wird, gab es sehr schön und vieles zu entdecken. Und gerade die Wicked Witch-Episode hat mir nochmal richtig Lust gemacht auf einen Film. Ich glaube, das ist der Film, wo ich mich dieses Jahr und in nächster Zeit noch am meisten freue, und zwar den ersten Teil von Wicked. da muss ich unbedingt auch drüber sprechen, wenn ich im Kino war. Ich weiß nicht, ob du im Wicked Musical mal warst.
Ich bin in diesem ganzen Zauberer von Osting 0,0 drin. Also wirklich gar nicht. Ich kenne das natürlich. Ich weiß, dass es das gibt. Ich weiß, dass da Musical zu gibt. Und habe auch schon, sag ich mal, so viele Ausschnitte von dem Original Zauberer von Ost gesehen, dass ich ihn wahrscheinlich de facto schon ganz gesehen habe. Aber ich habe den noch nie am Stück irgendwie gesehen. Weiß ich nicht. Der ist auch, glaube ich, der ist mir noch nie im Streaming untergekommen und habe mich jetzt auch nie so irgendwie angemacht, auch wenn ich natürlich weiß, dass es ein Klassiker ist, den müsste ich mir aus Chronistenpflicht und als Filmliebhaber dann doch nochmal anschauen, aber wie ich gerade eben sagte, ich habe schon so viel Versatzstücke daraus gesehen, dass ich im Grunde genommen die ganzen popkulturellen Referenzen, die dann bei Simpsons oder sonst irgendwas gemacht werden, dann auch raffe.
Ja, also ich kann empfehlen, den ganz alten Film zu schauen. Ich habe ihn mir vor ein paar Jahren endlich mal auch angetan und bin überrascht, weil gerade so bei alten Filmen denkt man sich ja manchmal, okay, muss ich hier reinziehen, ist so ein alter Schinken und passt. Aber der hat nicht umsonst Filmgeschichte geschrieben und der funktioniert auch heute noch richtig gut als in sich geschlossener Film. Wicked das Musical hingegen ist nochmal wieder was anderes. Wicked das Musical spielt eher in modernerer Tradition des ganzen Hinterfragens und des Neuaufrollens von Dingen mit der ganzen Geschichte, dass vielleicht die Wicked Witch doch nicht so böse ist, wie sie immer war. Und man gibt ihr eine Hintergrundgeschichte da und zeigt, wieso sie denn böse geworden ist, was sie in Wicked relativ clever machen. Und Wicked als Musical hat einfach erstens tolle Lieder drin und zweitens einen ganz netten Plot. Wir haben das vor, ist bestimmt schon 12 Jahre her, in London gesehen. Und seitdem bin ich Fan von diesem Musical und warte auch schon gespannt auf den Film, der ja auch in 2 Teilen rauskommen wird. Dann macht man ja wieder dieses verdammte 2-Teile-Ding raus, aber bei der Länge des Musicals vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Abgesehen davon, sowohl das Musical, falls du mal wieder in London bist, schaust dir es an. Ich glaube, das läuft immer noch. Das ist eines dieser Dinge, die wie Cats ewig laufen. Als auch der erste Film sind so Klassiker, die man sich ganz gut reinziehen kann. Und da hat man ja nicht nur von den Sachen, man hat ja sehr viel von anderen Dingen, Verliebt in eine Hexe und anderes dann im Intro auch gesehen und das sind dann die ganzen Verweise da drauf.
Jetzt hast du mir die Frage aber nur so ausweichend beantwortet. Die Eingangsfrage war jetzt Billy und Tommy jetzt echt oder waren die dann nur Geist? Also wir sagen jetzt, das war jetzt einfach Magie und fertig.
Also das ist jetzt die Antwort. Das, was Wanda gemacht hat, die hat sie aus Magie erschaffen.
Okay.
Sie wurden aber dann werden im Laufe der Story noch sehr real. Also sie sind magische Wesen, aber sie sind dann echte Charaktere und werden auch echte Charaktere bleiben.
Okay, verstehe, alles klar. Gut, ja. Da bin ich so ein bisschen drüber gestolpert. Ja, also die Reise setzt sich dann fort. Jede Hexe bekommt, sag ich mal, ihre Chance zu glänzen, da immer in jedem Escape Room dann entsprechende Kräfte gewürdigt werden müssen. Man steigt so langsam hinter das Geheimnis von William aka Billy Maximoff und ja, es bleiben dann auch ein paar Hexen auf der Strecke und am Ende stellt sich halt eben raus, oh, es war nicht Agatha all along, es war Billy all along. Der hat sich nämlich die Road, die eigentlich die Agatha sich immer nur ausgedacht hat, um Hexen zu auf den Leim zu, um Hexen zu scammen sozusagen, um ihre Kräfte zu betrügen, ja. Er hat einen großen Hexenscam aufgezogen. Die hat diese Road nämlich.
Der Original Con Artist.
Genau, der Original Con Artist, ganz genau. Der hat nämlich diese Road nur erfunden. Eigentlich gab's die gar nicht. Und sie hat aber mit ihrem Kind, das eine, ja, dem kein langes Leben beschieden war. Und so hat sie auch den Tod kennengelernt. Lady Death, ihre Freundin dann sozusagen auch. Mit dem hat sie dann eben ein paar Jahre lang Hexen seit dem 16. Jahrhundert oder so über den Tisch gezogen und ihre Kräfte geklaut und war so in der Lage, halt immer mächtiger und mächtiger und mächtiger zu werden.
Ja, jein. Also nicht ganz. Also sie hat ja scheinbar den Tod Rio schon vorher gekannt. Das kann man ja so ein bisschen aus den Dialogen ganz am Anfang, als sie ihren Sohn bekommt, heraushören, dass die ja irgendwie schon ein Liebespaar oder in irgendeiner Beziehung gewesen sein müssen. Sie ist ja scheinbar nicht ganz unbekannt, als Rio da auftaucht. also den, die Origin-Story von den beiden hat man in dem Fall nicht ganz gesehen. Und ich würde auch argumentieren, dass weiterhin Agatha All Along passt, weil sie sich ja die Witch's Road ausgedacht hat. Also das basiert ja auf ihrem Mist. Nur hat Billy das real werden lassen und Agatha wollte eigentlich nur herausfinden, was denn, wieso das denn real geworden ist. Ich meine, der Billy-Twist, dass er irgendwas mit Wanda zu tun hat, das hat man ja von weiten, weiten kommen sehen. Aber ich habe mich dann doch nicht so tief mit den ganzen Theorien, während die Serie lief, beschäftigt. Ich habe mich einfach mal berieseln lassen, dass dieser Twist, dass er es am Ende alles geschaffen hat, basierend auf dem, was Agatha sich ausgedacht hat, den fand ich schon, der kam für mich überraschend und fand ich ganz clever.
Ja, auf jeden Fall. Und das macht ja dann die Agatha auch zu so einem ambivalenten Charakter, weil ja vorher noch gesagt wird, sie hätte ihr Kind geopfert, um das Darkhold zu bekommen, was ja gar nicht stimmt. Ja. Ja. Das hat sie ja sozusagen nur ein bisschen in die Welt gesetzt, um halt extra böse zu sein. Ich finde, sie hätte vielleicht ein bisschen mehr mit Lady Death verhandeln können. Ich meine, sie hat ja immer in dem Tod immer greiffleißig Seelen gebracht. Vielleicht wäre da ein bisschen so ein bisschen mehr Feilschen drin gewesen für mehr Jahre mit dem Kind. Aber gut, am Ende war es jetzt auch nicht kriegsentscheidend, die ganze Nummer. Ja.
Und es ist interessant, dass wir jetzt hier Lady Death drin haben, weil die Leute, die uns bei den vorherigen MCU-Sachen verfolgt haben und die vielleicht auch ein bisschen da drin waren, ist eigentlich Lady Death der Grund, warum Thanos die, ich wollte gerade schon sagen Chaos Emeralds, aber die den die Infinity Stones gesammelt hat, um nämlich in den Comics Lady Death zu beeindrucken, weil er so dermaßen in sie verknallt war. Und nur deshalb hat er das alles in Angriff genommen. Und jetzt ist Lady Death halt in dieser Form hier gekommen und ist für Agatha dann die Motivation so ein bisschen gewesen, oder? Ist mit Agatha verbändelt gewesen.
Ja, dass sie sich dann opfert, war okay, nur konsequent. Ich dachte ehrlich gesagt, dann ist es auch zu Ende irgendwie so. Ups, okay. War ich fast schon ein bisschen wehmütig, weil gut gespielte Bösewichte finde ich immer gut. Kann man länger behalten. Ja, muss man nicht sofort killen. Aber sie kam ja dann als Geist dann wieder, ist jetzt als Geist noch da. Ja, bei dann halt eben das. Ich meine, es könnte sogar sehr viel Comedy-Potenzial bieten, wenn sie jetzt da so als Geist spukt.
In den Comics ist Agatha die meiste Zeit als Geist unterwegs und als Lehrerin von Wanda bekannt geworden. Deshalb ist sie jetzt erst an dem Punkt angekommen, wo die meisten Leser sie aus den Comics kennen.
Ah, okay, siehste, dann hast du wieder was vermittelt. Was ich nicht ganz verstanden habe, ist, aber das war offscreen, ne, dass die Jen an Agatha gebunden war, das war halt offscreen, das kam dann auf einmal so raus. Oder war ich da gerade mal wieder irgendwie was zu trinken holen?
Jein, also die Jen hat ja die ganze Zeit gesagt, dass irgendwer sie gebunden
hat. Aber und wann dann kam das am passiert Ende raus, ist,
dass es auch wieder Agatha war. Dass es Agatha zu einer gewissen Zeit in den, wann war das, aus 40ern oder so war, als sie da durchging und für Aufträge gezaubert hat.
Ja, okay. Aber es war jetzt nichts, was man jetzt onscreen so ungefähr gesehen hätte. Deswegen, okay, weil das war eben okay. Ja. Wie geht das jetzt weiter? Ja? Sie gehen ins weiße Licht und suchen Tommy. Jetzt ist ja die Frage, ich meine, das Schöne ist ja, es war ein Finale ohne Skybeam. Das ist ja, das müsste dir ja dann gefallen haben, ja. Wie geht's jetzt weiter? Es gibt ja, MCU ist ja, es ist ja unendlich, ja. Und no one's ever really gone. Es könnte ja jetzt ein, das wäre dann der dritte Doctor Strange Film sein, oder? Der dritte.
Nee, also, es wird wahrscheinlich einen dritten Doctor Strange Film geben, aber, es ist von Anfang an ist WandaVision, Agatha All Along und Vision Quest als Trilogie von Serien angesehen worden, weil als nächstes kommt nämlich dann, weil man sich fragt, wo ist Vision denn hissen? Und es wurde lange angekündigt, dass es diese Vision Quest Serie geben wird und da wird die Story indirekt weitergeführt werden.
Okay. Und das heißt, ich meine, wir müssen aber noch ein paar andere Sachen zusammenführen. Billy und Tommy könnten ja am Ende zu den Young Avengers treffen, die ja schon aufgebaut werden. Mhm. bei
aber ich glaube, Vision Quest gibt's noch vorher, wird noch vorher durchgeführt.
Genau,
Vision Quest. Das könnte nämlich.
Genau, Vision Quest, ganz genau, könnte es auch noch sein, ja.
Ja, also genau, Vision Quest ist das dritte Gestirn in diesem Ganzen, wo das zusammenkommt. Okay. Und es passt auch. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob Vision Quest vor Secret Wars oder nach Secret Wars kommt. Weil dadurch, dass man jetzt gemerkt hat, dass auch Billy so krass drauf ist und Welten schaffen kann, könnte das auch eine Möglichkeit sein, in Secret Wars hineinzuführen und diese Battle World aufzubauen, weil, ich habe es wahrscheinlich schon irgendwann mal erklärt, Secret Wars geht da drum rum, dass das ganze Multiversum kollabiert und am Ende nur noch ein riesiges Universum, eine große Welt da ist, die sogenannte Battle World, in der in verschiedenen Regionen verschiedene Bösewichte und Helden über die Welt herrschen und alle quasi so ein bisschen im Kampf miteinander sind und es vier Hulks und fünf Thanos und alle möglichen anderen Dinge gibt, die da aufeinander clashen.
Da kann man jetzt auch so langsam da mal den Überblick verlieren. Das ist okay, oder? Das ist nicht schlimm, wenn man das jetzt tut, ne? Das ist
völlig in Ordnung.
Das ist jetzt also der Punkt, wo man sagen kann, so, ja, I'm out. I'm offiziell out.
Ja, und die Theorie ist ja schon seit langem, dass Secret Wars und danach das, ich weiß nicht mehr, wie der letzte Film dann hieß, komme ich jetzt in der Tat selber auch nicht mehr drauf, dass die ein kleines Mini-Reboot des MCUs sind, wo man nochmal wieder ordentlich aufgeräumt hat, es nicht mehr dieses ganze Multiversum gibt und es deutlich einfacher werden kann. Also was eigentlich Endgame schon machen sollte, wird dann in Secret Wars nochmal auf die Spitze getrieben.
Ich meine, die müssen ja ein bisschen ranhalten, ne? Weil sonst sind die Young Avengers irgendwann auch nicht mehr so young. Also
das sowieso. Also die haben ja den Output von Marvel-Serien und auch Star-Wars-Serien schon drastisch reduziert. Und ich glaube, Agatha ist auch eine Serie, die noch nach dem alten Marvel-TV-Prinzip produziert wurde. Dadurch, dass ja die ganzen vorherigen Serien nicht so gut performt haben und auch nicht so gut funktioniert haben zum Teil, haben sie ja die ganze Marvel-TV-Abteilung umgebaut. Und sowas wie Daredevil ist ja schon im neuen Muster, in der neuen Produktionsunit aufgebaut worden. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Agatha auch in dem neuen System drin war oder nicht. Hast ja auch gesehen, man hat nicht mal dieses klassische MCU-Logo ganz am Anfang gehabt, sondern dieses verkürzte, was dann reinkam, ja, wo man ganz klar sagt, wir machen mehr Serien, die einen einzelnen Showrunner haben und die eher klassisch produziert werden und nicht wie Filme.
Mhm. Es steht ja noch auf der Liste hier noch Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Eigentlich auch noch für dieses Jahr. Marvel Zombies steht hier noch für dieses Jahr. Eyes of Wakanda steht hier noch für dieses Jahr. Ich glaube, da können wir einiges schon von abschreiben.
Nee, das ist nächstes Jahr, oder? Also das.
Nee, die stehen alle noch für 2024, aber das wird sich ganz sicher inzwischen geändert haben.
Lass mich mal ganz kurz gucken, weil die haben das geändert. Die haben nämlich letztens noch die Timeline dafür raus aktualisiert. Genau, Marvel Teases It's 2025 Timeline. Und dann fängt's nämlich an mit, ich glaube, What If ist dieses Jahr noch. Genau, 22. Dezember 2024 kommt wieder What If raus. Die finale und letzte Staffel. 25. Januar kommt ja Friendly Neighborhood. Spider-Man ist auch animiert. Eyes of Wakanda kommt dann August 2025 und Marvel Zombies Oktober 2025. Während Daredevil Born Again dann im März startet. Ironheart, also diese jüngere Iron Man, die wir ja schon in dem Wakanda Forever gesehen haben, die Serie darum startet im Juni. Und Wonder Man, wo wir jetzt die ersten Ausschnitte in dem Teaser für nächstes Jahr gesehen haben, kommt dann Dezember 2025. Also der Output ist noch nicht ganz komplett reduziert, aber die Realserien wird es drei von nächstes Jahr geben und das startet dann mit dem, wo ich es wirklich hoffe, dass es geil wird und dass es geil werden muss. Und weil ich so ein Riesenfan bin, mit Daredevil Born Again.
Ja, da liegen auch sehr viele Hoffnungen drin, weil ich die Urserie auf Netflix sehr, sehr gefeiert habe, zusammen mit Jessica Jones, Luke Cage, jetzt Iron Fist nicht ganz so, aber dann noch den Punisher, das waren wirklich, also, und noch dieses, wie hieß das dann, das, dieses Crossover-Ding?
Ja, The Defenders.
Defenders.
Defenders war ja dann nicht mehr so, war okay, aber war ja nicht, da hat man ja schon gesehen, wie so langsam der Stern des Netflix-MCUs abgedriftet ist. Und dann hatten wir ja so einen Iron Fist noch da. Luke Cage Iron Fist war ja nicht mehr so toll. Aber in Daredevil Born Again wird zumindest der Punisher auch wieder auftreten. Das hat man ja schon in den ersten Bildern gesehen.
Ja, allerdings. Also ich bin sehr gespannt. Da habe ich auch große Hoffnungen drin. Ich kann mir auch vorstellen, dass man, also man kann nicht so doof sein, ja, das gute Netflix-Feedback auf diese Serien völlig zu ignorieren. Von daher hoffe ich mal, dass man bei den Daredevil-Geschichten dann jetzt nicht mit völlig schrägen Konzepten um die Ecke kommt. Ja, also
nee, das nicht, weil die haben auch, das haben sie ja versucht, ganz am Anfang. Die haben ja Daredevil als, glaube ich, 20-teilige erste Staffel angekündigt, haben dann etliche Episoden gedreht und haben gemerkt, das funktioniert so nicht und haben quasi nochmal ganz neu von Anfang an gedreht und produziert und geschrieben. Das haben alle im Hintergrund gesagt, dass es letztendlich die Staffel 4 von Daredevil ist, weil man hatte die Original Vanessa rausgeschrieben, dass es die nicht mehr gab. Man hatte die beiden Kollegen von ihm rausgeschrieben. Die sind ja alle jetzt alle wieder drin. Deborah Ann Woll und der andere. Das ist jetzt quasi wirklich Staffel 4 von Daredevil, kann man so sehen.
Da hätte ich kein Problem mit. Da bin ich sofort dabei. Also von daher. Ja. Damit wollen wir auch euch sagen, es bleibt spannend bei den Hero Nerds. Es wird auch da noch einige Veränderungen geben, was bei uns angeht. Da werdet ihr, seid gespannt. Ich kündige jetzt wieder Dinge an, die wir dann doch nicht halten. Aber ich glaube, das halten wir ausnahmsweise mal ein. Freut euch drauf. Wir werden auf jeden Fall hier demnächst wieder ein paar Serien-Roundups machen. Da könnt ihr euch auch drauf freuen. Wir wollen mal so ein paar besten Listen machen. So unsere Tops, unsere Flop-Serien. Auch ein bisschen außerhalb des Sci-Fi, des Fantasy-Genres. Also von daher, wenn ihr hier regelmäßig wegen Serien-Content reinschaut und reinhört, dann freut euch da drauf. Und jetzt wollen wir natürlich noch eure Meinung wissen. Schaut ihr den ganzen MCU-Kram schon oder noch? Es ist so wie bei The Walking Dead, wo viele einfach nur noch unsere Podcasts hören, weil sie die so schön finden, aber die Serie schon lange nicht mehr gucken. Wobei ich sagen muss, schaut doch vielleicht mal bei der Daryl Dixon Staffel 2 und 1 und 2 rein. Es ist jetzt nicht so schlecht. Wir haben da auch mal ein Experiment gemacht, dass wir nämlich die zweite Staffel komplett vorab gesehen konnten. Und dann haben wir das mal veröffentlicht, bevor alles rauskam, so ein bisschen in Episoden. Wenn ich mir die Abrufzahlen so angucke, war es, glaube ich, keine gute Idee. aber es ja, ist
wer
jetzt...
Wer will denn auch schon die ganze Zeit komplett durchgespoilert werden?
Naja, aber es gucken ja halt nicht mehr so viele. Aber gut, okay, es ist ja jetzt dann auch demnächst vorbei. Dann könnt ihr also diesen Cast dann sozusagen nachhören. Und ansonsten hört mal bei den ESC-Nerds rein. Da freuen wir uns natürlich auch sehr. Macht euch einen Knoten ins Taschentuch für den 25.01. Bei der nächsten Live-Show zu Gast ist dann der EOS Andi in Essen und natürlich freuen wir uns über euer Feedback, das schickt ihr als WhatsApp oder Sprachnachricht an die 01525 964 7709 oder ihr schreibt eine E-Mail an info@nerdizismus.de. Ihr könnt auch noch auf unser Discord gehen und einen Online-Shop haben wir auch, da gibt's geile Tassen, die Tassen sind immer das beliebteste, nerdizismus.de/shop. So, das war's für heute. Michael, dir wieder vielen Dank. Ich habe gehört, die Ampel ist gerade explodiert. Also von daher, es ist wirklich seltsame Zeiten, in denen wir heute leben. Ja, ganz genau. Dieser Tag hört nicht auf, ganz genau. Deswegen hüpfe ich jetzt mal vor die Glotze, gucke ein bisschen Zeitgeschichte und euch da draußen viel Spaß bei dem, was ihr getan habt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.